offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Es ist wieder soweit. Heute gibt es wieder eine Folge aus der Reihe Unternehmer Spezial. Ein Format, bei dem wir mit den Führungskräften unserer Partner sprechen, um sie als Menschen mit ihren beeindruckenden Werdegängen vorzustellen, aber natürlich auch das dahinterliegende Unternehmen. Mein heutiger Gast, Dr. Axel Munz, ist der Chef und das Gesicht des Traditionsunternehmens Dracht in Angermayer. Und ich freue mich sehr, dass wir hier heute in eurer Küche sitzen können und wir ja, dich als Mensch und als Unternehmer vorstellen können. Herzlich willkommen, Axel Munz.
Vielen Dank, freut mich sehr.
Es war, das kann ich jetzt offen sagen, du warst tatsächlich einer der Ersten, die ich auf der Liste hatte, bevor ich mir Gedanken über den Podcast gemacht habe. Dich wollte ich unbedingt im Podcast haben und dich als Mensch kennenlernen und vorstellen. Schön, dass es heute klappt.
Ja, mich freut es euch genauso. Aber du hast lange gebraucht, gell, mich zu finden. Aber diese Zeit ist halt ein bisschen schwierig. Wir haben zwar keine Wiesen, aber es ist trotzdem so eine Art Wiesen-Feeling-Light sozusagen gerade. Ja. Und da kommen doch viele auf einen zu und man muss halt doch das eine oder andere machen und erledigen. Und die Geschäfte sind ja dann auch etwas besser.
Ja, aber natürlich versuche ich, die Gäste danach auszuwählen zu einem Thema. Und du hast gerade schon angesprochen, Thema Wiesen. Dazu kommen wir natürlich auch im Laufe des Gesprächs. Aber in diesem Podcast, ich habe es ja schon angekündigt, geht es ja um den Menschen, um dich auch als Mensch zuallererst. Erzähl mal, was für ein Mensch ist Axel Munz?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage gleich zu Anfang. Ja, der Axel Munz ist, glaube ich, ein ganz lieber Kerl. Kann manchmal ein bisschen, dominanter vielleicht sein, ja, wenn er was erreichen will. Axel Munz ist, glaube ich, ziemlich kreativ und innovativ. Deswegen ist ja Angermayer auch auf diese Schiene gekommen. Wir haben ja also die Tracht doch etwas von ihren früheren Muffigkeit entstaubt, ja.
Die Tracht ist ein wundervoller Kult, das muss ich ganz ehrlich sagen, bayerisch natürlich oder im süddeutschen Raum. Gehen wir mal auf deinen Werdegang zurück. Du bist 1949 geboren, ein Jahr nachdem Dracht in Angermayer gegründet wurde. Und wenn ich das richtig sehe, bist du jetzt tatsächlich schon 55 Jahre im Unternehmen.
Nee, nicht so lang. Ich war ja zuerst im Lederbusiness tätig, also wir haben Lederbekleidung hergestellt und bin erst 1976 zu der Firma Angermayer gestoßen, weil der Vorgänger, der hatte wohl gesundheitliche Probleme. Wir haben den beliefert mit Lederjacken und so ergab sich die Möglichkeit, hier reinzukommen. Und vor allem für mich war es ein wahnsinniger Lebenswunsch, wieder nach München zurückzukommen, weil ich war ja eigentlich nur zum Studium hier und konnte danach ich konnte mich in dem Dorf, wo ich herkomme oder in der Stadt, wo ich herkomme, nicht mehr wohlfühlen. Ich musste zurück nach München und es war natürlich eine tolle Sache, dass die Firma Angermayer damals dieses Angebot mir gemacht hat.
Man hört so ein bisschen raus mit dem schwäbischen Dialekt, oder?
Ja gut, ich verleugne ihn nicht, was soll's. Meine Mutter ist aus Dachau, sage ich immer. Also ich bin halb Bayer zumindest, ja. Und übrigens, weil du sagst Angermayer, meine Mutter ist eine geborene Angermayer. Allerdings kommt die aus Dachau und schreibt sich mit EI, ja. Hat aber mit der Firma Angermayer jetzt nichts zu tun.
Aber das ist doch eine fantastische Geschichte.
Ja, es kam einfach wieder zurück, also das... Meine Mutter hat sich auch sehr gefreut, als ich damals die Firma Angermayer plötzlich hatte. Ja.
Das sind wirklich Geschichten, die wirklich nur das Leben spielen.
Ja.
Du bist in der Nähe zwischen Stuttgart und Ulm aufgewachsen und dann zum Studium nach München, hast du gerade gesagt?
Ja. Ich musste nach München, weil ich schon immer von München geschwärmt habe, weil meine Eltern, dadurch, dass meine Mutter eben aus Dachau war, die wollten dann nie nach Stuttgart, ja, wenn es irgendwie mal um Besuch geht, ums Theater oder weiß der Teufel was. Wir sind immer nach München gefahren. Also von Stuttgart habe ich eigentlich sehr wenig mitbekommen, aber von München wusste ich damals, obwohl ich nicht dort gelebt habe, sehr, sehr viel. Ja. Und wenn wir mal nach durchgefahren sind irgendwo, mein Vater, der war immer im Augustinerkeller. Gott, der wollte immer Pause mit dem Augustinerkeller. Wir waren immer mit München verwurzelt.
Wann bist du dann nach München gekommen zum Studium? Wann war das?
Gute Frage. Nach dem Militär. 68, glaube ich, war das. Ja, 68. 68 war ich in München. Und Ich habe auch, sagen wir mal, Begegnung mit 60 schon früher gehabt, weil ich war ja beim Sportverein Göppingen und dieser Sportverein ist ja 3 oder 4 Jahre hintereinander aufgestiegen bis zum bezahlten Fußball, sprich bis in die Regionalliga damals. Und da war plötzlich unser Gegner 1860 München. Ja. Ich war allerdings auf der Ersatzbank, aber ich glaube 3 Minuten durfte ich noch spielen. Aber so hat sich das ereignet und der damalige Trainer, der Freddy Besaredi, das war ein Jugoslawe damals, ja, und der wollte mich irgendwie ein bisschen mehr fördern und hat gesagt, ja, ich bringe dich groß raus, aber du musst trainieren 4-mal in der Woche bei mir in Köppingen. Er sagt, kann ich nicht, ich habe ein Studium, das geht nicht. Ich kann da aber anbieten, dass ich zum Abschlusstraining komme und sonst bei 60 trainiere. Nein, das geht nicht. Du, ich mache ein Abitur mit Fußball. Also ja, und habe ich aber wirklich einige Zeit bei 60 trainiert, also nur trainiert. Ja, das war eigentlich meine erste Begegnung mit dem Verein.
Das heißt, du hast tatsächlich bei den Löwen schon Fußball gespielt. Warst du ein begabter Fußballer?
Es gibt diverse Meinungen darüber. Nee, ich war nicht schlecht. Ich war vor allem extrem schnell. Ich hatte, glaube ich, 100 Meter Zeit, knapp über 11, so 11,4 oder sowas ähnliches. Und sehr beweglich. Aber mein Gott, ich glaube, so ganz nach oben hätte es nicht gereicht. Nee.
Das heißt eher so Stürmerposition?
Nee, ich hatte alles gespielt, vom rechten Verteidiger bis zum Linksaußen. Außer Torhüter, da bin ich natürlich nicht die richtige Größe, aber sonst habe ich eigentlich alles gespielt. Am besten war so mein Mittelfeld.
Das ist ja wirklich eine coole Sache. Bei den Löwen schon zumindest mittrainiert und vielleicht kurz vor einem Vertrag gewesen, wenn nicht dein Studium dir in der Zeit wichtiger geworden wäre oder gewesen wäre. Was war das für eine Zeit damals, um die 70er Jahre?
Da hat schon mein Vater, der also sowieso nicht so arg begeistert war, dass ich Fußball spiele, der hätte das schon verhindert, dass ich mit dem Studium aufhöre und plötzlich Fußball spiele. Ja. Also das ging gleich gar nicht bei ihm.
Und das Studium, du hast dann Wirtschaftswissenschaften studiert?
Ja.
Und hast sogar einen Doktortitel?
Auch das noch, ja. Ja, Ich habe eben dann weitergemacht, ich hatte ein ganz gutes Examen und dann bot man mir an vom Lehrstuhl her, dass ich weitermache und eine Doktorarbeit, eine Dissertation schreibe und das habe ich dann natürlich gemacht. Aber dann habe ich dann nebenher eigentlich schon den Angermayer ein bisschen mitgeführt. Ja. Also das war eigentlich eine happige Zeit, weil ich musste auf der einen Seite Doktorarbeit schreiben und auf der anderen Seite war ich ja hier schon ein bisschen verantwortlich, ja, für die Firma. Und ja, da lief mir auch die eine oder andere Freundin davon, weil er einfach zu viel Arbeit hatte. Ja, Gott sei Dank übrigens im Nachhinein.
Ich rechne gerade nach, du hast gesagt, so 68 ungefähr bist du nach München gekommen, 76 dann Angermayer übernommen. In der Zwischenzeit warst du ja, hast du vorhin schon gesagt, in der Lederproduktion tätig. War Mode oder war irgendwo, ja doch, der Modehandel, war das schon immer so, die Branche, in die du rein wolltest?
Ja, und das war also, mein Vater, der hatte ja auch so ein Import, Sachen, der hatte Stoffe importiert aus Italien und so. Und da bin ich irgendwie da reingerutscht, ja. Und das hat sich ergeben. Ich hatte zwar nach dem Studium, hatte ich mal zwei Praktikumsplätze bei ganz anderen Firmen und das, dann habe ich gemerkt, dass ich nicht der bin, der sage mal, unter vielen Leuten arbeiten kann, sondern ich wollte dann immer selbstständig werden.
Und mit der Firma hast du ja Angermeyer schon beliefert gehabt, hast du gesagt. Da kam der Kontakt schon zustande. Weißt du noch, wie tatsächlich das erste Mal du in Kontakt mit der Firma Angermeyer gekommen bist?
Ja, ich habe gehört von dem Josef Angermeyer, dass der immer sehr krank war. Ich glaube, der hatte 3 Herzinfarkte, der Mann, und hat dann eben versucht, seine Firma weiterzugeben. Und da bin ich dann hierher gekommen, habe mir das mal angeschaut, und die Firma sah allerdings total anders aus als jetzt gerade. Gott sei Dank hat sich da sehr viel geändert. Und Angermeyer war ein wahnsinniger Typ, also der wollte keine Kunden rauslassen, ohne dass der gekauft hat. war eine interessante Geschichte. Das war noch auch mit Maßanfertigung von Lammfellmänteln und alles Mögliche. Und ich habe eben sukzessive sehr viel geändert. Ja.
Was würdest du sagen, welche Entwicklung hat dann jetzt tatsächlich die Trachtenmodebranche genommen in den letzten 45 Jahren?
Ja gut. Du musst überlegen, früher, als ich anfing, war ja auf der Wiesn eigentlich überhaupt keine Tracht. Da waren vielleicht ein paar aus dem Vorgebiet, also aus Bad Tölz oder sonst so, ein paar Jungs, die Tracht getragen haben. Und sonst war ja alles mit Jeans oder Anzug oder sonst wie unterwegs. Und das war also das, was mich am meisten gestört hat. Und das wollte ich unbedingt machen, dass ich die Tracht aufs Oktoberfest bringe. Und ich habe da rumgetüftelt und rumgemacht, dass ich so ein Komplettangebot kreiert habe. Das war sehr schwierig damals. Das war eben alles Komplettangebot für 399 DM, also Deutsche Mark. Das war eigentlich der Anfang des Erfolgs, weil ich hatte gedacht, das geht nur für junge Leute, dass die mal sagen, Mensch, für das Geld kann ich mir was Komplettes leisten, und da kann ich auf die Wiesn. Und dadurch, dass alle Leute, also auch Ältere, da mitgemacht haben, ist es ein wahnsinniger Erfolg geworden, dieses Komplettangebot. Und dadurch sind immer mehr Leute aufs Oktoberfest gegangen. Das war also auch, wir hatten von Jahr zu Jahr Wachstumsraten von mehreren 100% in der Zeit. Ja. Und wir waren konkurrenzlos, weil kein Mensch konnte dieses Angebot nachmachen. Ja. Heute ist es so, dass natürlich die andere nachziehen können, weil sie, was ich, billige Ware aus Indien oder sonst woher beziehen. Und das Angebot gibt es ja heute noch, nur kostet es 199 € jetzt. Ja. Aber das war sicherlich der Anfang dessen, was wir als Erfolgsstory bezeichnen können.
Ich könnte sagen, sozusagen ein First Mover. Das ist das Erfolgsgeheimnis gewesen, die Wiesn und die Tracht auf dem Oktoberfest salonfähig, aber natürlich auch günstig anzubieten, dass jedermann und jede Frau die Möglichkeit hat, Tracht zu tragen.
Ja, ich meine, nach den ersten Erfolgen erfolgt natürlich überall ein Trading-up bei den ganzen Firmen, ja. Und so haben wir uns ja festgesetzt in jeder Beziehung, also von ganz günstig bis eben sehr exklusiv auch. Ich glaube schon, dass wir einen sehr großen Teil dafür beigetragen haben, dass die Tracht auf dem Oktoberfest ist und auch, dass die Tracht eigentlich salonfähig geworden ist in der Gesellschaft, nicht nur in Bayern, sondern eigentlich in ganz Deutschland. Ja, man kann auch sagen, auch außerhalb Deutschlands.
Also wenn ich du wäre, ich würde jeden Tag mit einem Grinsen durchs Leben laufen und wirklich stolz darauf sein, was du mit deinem Team und der Firma natürlich geschafft hast, weil, wie gesagt, die Lederhose ist Kult. Ich war am Wochenende unterwegs und selbst am Flughafen aus dem Ausland habe ich jemanden mit einer Lederhose nach München fliegen sehen. Es ist jetzt wieder Oktoberfestzeit, auch wenn das Oktoberfest nicht stattfinden darf, leider. Aber darüber können wir auch noch gleich sprechen. Nichtsdestotrotz ist bei mir zumindest fest verankert und bei den Löwenfans sicherlich auch, im September trage ich deutlich häufiger Tracht, und sogar am Wochenende zu Taufen oder zu Geburtstagen trage ich immer wieder gerne eine Tracht.
Ja, wie gesagt, Tracht ist gesellschaftsfähig geworden, und zum Beispiel jetzt, wenn die Volksfeste ausfallen, ja, zum zweiten Mal leider schon, das ist ja nicht nur das Oktoberfest, das ist das Goldbotenfest, das ist das Frühlingsfest, was der Teufel was alles, da gibt es aber immer noch Möglichkeiten, Leute in Tracht heiraten ist sehr populär. Ist natürlich leider auch wieder ausgefallen heuer. Also große Feiern, aber kleine Feiern gab es ja auch noch. Und bei irgendwelchen Veranstaltungen ist sehr oft, wird gesagt, ja, Tracht wäre sehr angenehm, wenn sie Tracht tragen würden. Also Tracht hat sich eigentlich durchgesetzt jetzt. Und ich muss ja sagen, es gibt nichts Schöneres als Tracht, weil du hast so viele Möglichkeiten, du kannst so viel kombinieren. Du brauchst, was ich also fantastisch finde, keine Krawatte beispielsweise bei Tracht. Ja? Ich war schon immer ein Krawattenmuffel. Ja? Und ich früher auch, wenn ich irgendwo in Düsseldorf auf einer Hochzeit oder sonst was war, ich habe immer Tracht getragen, grundsätzlich. Und die Leute fanden es immer gut. Die haben gesagt, Mensch, das würden wir auch gern haben.
Auch ich habe in Tracht geheiratet, dazu war ich natürlich auch hier und habe die Familie und mich eingekleidet.
Sonst hätte ich dich nicht empfangen heute.
Und du sagst gerade, du warst selbst in Düsseldorf, sagen wir so, eine Konkurrenzstadt zu München mit einem ganz anderen Lebensgefühl und einer anderen Denkweise. Warst du sozusagen der erste Influencer von der Tracht, oder?
Nee, Influencer. Ich habe sicher was bewirkt, ja. Aber ich bin jetzt kein Influencer der Gestalt, dass ich jeden Tag irgendwas auf mein Instagram-Profil schieße oder sonst wie. Also das ist, ich mag den Namen Influencer im Zusammenhang mit mir nicht. Nee.
Gut, ich meinte das jetzt eher auch als Testimonial, vielleicht ist das ein besserer Begriff,
ja,
oder Markenbotschafter für die Tracht an sich.
Ja, das kann man schon sagen, ja. Das ist schon der bessere Ausdruck.
Nichtsdestotrotz, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, also eigentlich schon seit vielen Jahren, wenn man jetzt unten auch in dem Laden in der Landsberger Straße isst, einen Kaffee trinkt, dann ist da die Wand gespickt von Prominenten. Das ist natürlich auch ein Teil des, ich sage jetzt mal, Imperiums Angermayer, immer wieder sich mit den Schönen und Reichen der Gesellschaft in München zu zeigen. Wer ist denn so der Bekannteste oder die Bekannteste, die ihr ausgestattet habt?
Wir haben sehr viel ausgestattet. Also ich muss es dazu sagen, wir sind nicht diejenigen, die Leute versuchen herzuholen, auf Teufel komm raus, sondern die kommen vielfach her, weil sie eben den Namen kennen und die wollen sich dann eben einfach auch einkleiden. Und es ist auch nicht so, dass wir pausenlos irgendjemand was zum Einkleiden geben, sondern die sollten schon auch bezahlen, die Leute, ja. Und leider ist es natürlich so, dass etliche Prominente immer meinen, sie müssten besonders günstig wegkommen, ja. Aber ich glaube, wir haben da schon den Namen dazu, dass man sagt, nee, das machen wir eigentlich nicht, ja. Ich meine, klar, wenn jetzt die Klitschkos waren da, zum Beispiel, weil du gerade nach Namen gefragt hast, ja, dem haben wir, glaube ich, eine Lederhose geschenkt, so viel ich weiß, ja. Aber sonst passiert es selten. Wir haben Leute, die einfach kommen. Der Boris Becker, der kommt eigentlich regelmäßig, ja. Der macht ja auch immer, oder hatte bis jetzt immer Veranstaltungen gemacht am Oktoberfest und der kommt grundsätzlich jedes Jahr her. Und ich müsste es wirklich überlegen, wir haben so viele Schauspieler dort. Viele kommen ja auch von der Produktion her, dass sie sagen, wir haben gehört das und pipapo und sie finden ja auch immer was. Ich meine, die Sender, die Fernsehsender, die wissen ja auch, wenn sie irgendwas machen wollen, dann müssen sie halt zu uns kommen und dann finden sie halt die richtige Auswahl, ja.
Ich helfe dir noch ein bisschen auf die Sprünge, aber wir haben ja ein bisschen recherchiert. Snoop Dogg müsste mal da gewesen sein.
Snoop Dogg war geil, ja. Das war Snoop Dogg, das ist der Einzige, haben wir es nicht geschafft, dem die Hose richtig nackig zu verkaufen, weil der wollte einfach die nicht so nackig haben, sondern so typisch dieser sein Stil eben, dass der Hintern halt voll rauskommt.
Das heißt, der hätte eigentlich eine 50 gebraucht, aber dem hast du eine 56 verkauft.
Ja, so genau in der Richtung.
Aber die Löwenlederhose hat er da nicht genommen, oder?
Nee, ich glaube, die hatten wir damals auch noch nicht, nee.
Und die Chefin von Facebook müsste auch mit dabei gewesen sein.
Ja, das war so, die hatte, das war ein Symposium in München und die hat uns dann eingeladen und hat uns eben zu erkennen gegeben, dass wir in Ihrem Vortrag zu uns erwähnt, dass wir eben eine sehr gut organisierte Firma seien. Ja. Die Sheryl Sandberg, das ist eine wahnsinnig tolle Frau, die hat mich zum Mal im Interview empfangen und hat in diesen 10 Minuten oder Viertelstunde hat die mir so viel Sachen gesagt über unsere Firma, dass ich dachte, das ist ja ein Wahnsinn, wie die Frau vorbereitet war auf dieses Gespräch mit uns. Also Respekt, die war total von den Socken, ehrlich gesagt.
Darf man fragen, in welchem Zusammenhang ihr zusammengekommen seid?
Ja, Facebook hat uns irgendwie ausgezeichnet als besonders kommunikative Firma, so in der Richtung. Ich habe selber, wusste gar nicht, dass wir so kommunikativ sind, aber sie fanden das wohl. Nee, also das war eine schöne Sache und ja, Awards, wir haben also schon einige Awards bekommen, auch von der Europäischen Universität, dafür, dass wir eben ein Familienunternehmen sind, die traditionelle Werte kongenial praktisch überträgt. Ja, wo war ich noch? Und jetzt war 2019, habe ich auch einen weiteren Award bekommen als Entrepreneur of the Year. Das ist eine schöne Sache, da fühlt man sich schon geehrt. Klar, für den weiteren Umsatz bringt es natürlich nichts.
Ja.
Aber es ist eine Bestätigung der Arbeit, die man macht und es ist eigentlich schön, weil du weißt ja, sonst kriegst du auch nicht so viel Lob.
Ja, bei den Löwen ist es tatsächlich so, dass man nicht so viel Lob in der Vergangenheit bekommen hat, aber jetzt durch den Aufschwung, wie ich es nennen möchte, in den letzten Jahren, sieht es eigentlich wieder ganz gut aus.
Ja, finde ich auch. Es gab schon Zeiten, da konnte man schon leicht verzweifeln. Aber inzwischen finde ich, ist es sehr, sehr schön auch anzusehen. Die Spieler sind schwer in Ordnung. Also früher gab es ja doch den einen oder anderen Stinkstiefel dabei, muss man schon sagen. Ich meine jetzt nicht dich. Nein, und auch die Vereinsführung, das ist einfach, die hat Kontinuität und die bringt Ruhe rein, was ja bei 60 jetzt nicht unbedingt in der Vergangenheit groß der Fall war.
Wohl wahr. Und immer wieder schön, auch für mich als ehemaliger Spieler, waren natürlich die Termine hier zur Einkleidung. Ein ganz, ganz besonderer PR-Termin, wie ich finde. Schade, dass der einfach auch Corona-bedingt jetzt in den letzten 2 Jahren nicht stattfinden kann und konnte. Aber das holen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder.
Letztes Jahr haben wir es ja trotzdem gemacht, im Stadion draußen, also bei euch. Und man musste den wunderbaren Trainer einkleiden, mal, oder? Und klar, die neuen Spieler, das natürlich war es nicht wie sonst. Man konnte auch keine Presseleute großartig mitbringen. Und sonst ist es ja, du kennst es ja, das ist ein wahnsinniger Trubel hier. Und ich finde es schön, weil manche Spieler, speziell wenn sie mal aus dem Ausland kommen, ja, die machen also ganz große Augen, hey, was passiert denn hier eigentlich? Gell? Aber es ist immer ein wahnsinnig schöner Termin, ich glaube, für alle.
Absolut, und das obligatorische Foto auf der Treppe, ja, mit dir in der Mitte des gesamten Löwenkaders, ja, und natürlich umgeben von schönen jungen Damen.
Ja.
Die Wiesn-Playmates sind da eigentlich auch immer Teil des Programms.
Ja, wir haben ja ganz gute Beziehungen zu den Mädchen, ja. Und die sind eigentlich immer dabei. Das sind wirklich schöne Kooperationen, kann man sagen. Es gibt ja auch andere Dinge, die nicht so schön sind. Ja.
Du hast gerade über Kooperation gesprochen. Ich komme nochmal zurück auf die Wand, weil ich ein unglaublicher Tatort-Fan bin. Leitmeier und Bartitsch, Udo Wachtelmeier, auch ein guter Bekannter wahrscheinlich von dir. Und
ja, das war, glaube ich, im Rahmen einer Produktion, meine ich. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich gebe es ganz offen zu, ja.
Aber wenn wir über Produktion sprechen, diejenigen, die vielleicht auch den Bachelor verfolgen, da seid ihr dieses Jahr auch aufgetreten.
Ja, wir werden halt öfters gefragt, ob wir irgendeine Sache mitmachen wollen. Und das haben wir dann dieses Jahr gemacht. Die ganzen Mädchen waren ja dann mit Angermeyer-Dirndl ausgerüstet sozusagen. Und ja, den letzten Bachelor, den kennen wir ja auch gut. Nee, da haben wir also einfach gute Beziehungen. Und die Produktionsgesellschaften, die kommen halt einfach auf uns zu und fragen, du könntest vielleicht mitmachen, das wäre doch schön und so weiter und so fort.
Wie funktioniert das dann? Dann kamen die hierher oder wurdet ihr dann gebeten, eine Auswahl an Dirndeln dann eben dort anzuliefern? Ich glaube, es war damals im Großraum München in einer Berghütte.
Ja, das ist alles sehr unterschiedlich, muss ich jetzt gestehen. Manchmal werden die alle hergeschickt und manchmal bereitet man das so vor, man bekommt die Maße dieser Mädchen, die Bilder und dann wählt man eigentlich aus, was man denen sozusagen zur Verfügung stellt, dass die das anziehen können. Ja. Also das macht, bei uns machen das zwei Damen, hauptsächlich die Eileen und die hat da schon die nötige Erfahrung.
Das habe ich gespürt oder schon auch gemerkt. Das habe ich auch gemerkt, denn Eileen Popielati habe ich fragen dürfen als Expertin für meine Bachelorarbeit. Also da habe ich auch schon mir ein paar Infos aus dem Hause Angermeier geholt. Und ist das jetzt auch öffentlich im Fernsehen bei Produktionen und Kooperationen aufzutreten, ist das so ein bisschen Teil der zukünftigen Strategie? Ich habe gelesen, ihr seid sogar mal 2016 international geworden mit einer Filiale in Singapur. Gibt es die immer noch?
Nein, das war ein Pop-Up-Store in Singapur.
Okay.
Weil die haben dort weltweit, gibt es eben Oktoberfeste und das sind in Singapur. Wir haben da sehr viele Anfragen und machen aber sehr wenig dafür, weil das meistens die gleiche Zeit ist wie das München Oktoberfest. Und da haben wir wirklich 0,0 Zeit. Da sind wir also bis am Rande voll mit Arbeit. Da darf kein einzige Mitarbeiterin irgendwann mal frei nehmen. Da sind wir restlos voll. Und wenn ich dann nur überlege, dass ich irgendwo in ein fremdes Land reisen müsste, nee, das packe ich einfach nicht. Und die Singapur war eben später, das war ganz günstig. Ja. Ich meine, es dient ja im Prinzip alles dazu, dass man die Tracht wirklich international auch zeigt. Ja. Die Leute finden Tracht alles wunderschön. Ich meine, Tracht bringt eben viel Lebensfreude mit. Ich meine, das ist eben so. Das ist einfach, die Leute haben Lust drauf. Und wir haben ja auch viel Kunden aus dem Ausland, speziell zur Wiesnzeit, ist ja klar, wenn du die dann anziehst im Geschäft und die haben dir Lederhose an oder ihr Dirndl und so, dann strahlen die und machen Fotos und es geht dann um die Welt und das ist echt schön. Das ist auch ein schönes Verkaufen, muss ich sagen.
Das hört man richtig raus. Das macht dir Spaß und so ist es ja auch richtig. Also Internationalisierungspläne nicht weiter vorangestrebt, keine Zeit. Ist es tatsächlich dieses Saisongeschäft, das man sich vielleicht auch vorstellt von außen, dass man sagt, okay, in den, ich sage jetzt mal 6, 8 Wochen rund um das Oktoberfest ist die Hölle los und Anfang des Jahres ist dann eher weniger Betrieb?
Ich meine, die Tracht, die hat schon ihre Wellen, was das Interesse betrifft, ja. Und nach dem Oktoberfest, da ist es also doch ziemlich ruhig, weil die Leute haben dann ihren Bedarf gedeckt und kommen langsam zur Ruhe ein bisschen vom vielen Feiern. Und dann geht es eigentlich bis ins Frühjahr rein und im Frühjahr zieht es dann wieder an. Ja. Das ist so also eine richtige Welle.
Ja.
Und aber da, das war schon immer so. Das ist einfach, im Winter ziehen die Leute halt weniger kurze Lederhosen an beispielsweise. Ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber auch da gibt es sicherlich Weihnachtsfeiern. Beispielsweise auch wir haben immer gesagt, kann man gerne die Tracht auch zu offiziellen 60 Veranstaltungen anziehen. Mhm. Schafkopfturniere etc. pp. Also das ist für uns so die inoffizielle, also eigentlich nicht die inoffizielle, sogar die offizielle Ausgehtracht. Ja.
Nein, du darfst mich nicht falsch verstehen. Es ist das ganze Jahr über ist Interesse da an der Tracht, ganz klar. Aber natürlich verstärkt in den Monaten Juli, August, September.
Ja. Kommen wir mal wieder zu dir als Mensch zurück. Wie sieht denn wie sehen denn deine 14, 16, 17 Tage Oktoberfest vom Zeitplan her aus?
Ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, so lange ist es weg. Nee, also ich bin natürlich schon vor dem Oktoberfest ziemlich stark engagiert. Da gibt es ja schon Vorfeiern und alles Mögliche. Und dann bin ich natürlich volle Pulle immer da. Ich bin öfters eingeladen. Wir machen natürlich selber auch gewisse Geschichten. Aber das fängt schon im September eigentlich an bei uns. Wir haben ja diese Angermeier-Trachtennacht, die ja sehr legendär eigentlich ist. Und die eigentlich immer mehr Zuschauer bringt, also Leute, die das sehen wollen, weil wir machen da eine sehr rasante Modenschau, alles getanzt, wir küren da das Dirndl, also das Dirndl of the Year, nein, also das Dirndl-Casting, die Entscheidung. Und das sind also richtige schöne Feiern, wo die Leute also auch sehr lange bleiben.
Die Nacht der Tracht hast du gerade schon angesprochen, ist ja auch jährlich moderiert von Stefan Schneider.
Ja, genau.
Ist da die Gemeinsamkeit auch schon zu 60 gekommen irgendwann? Seit wann gibt es die Nacht der Tracht? Und seit wann kennst du Stefan?
Also den Stefan kenne ich länger als die Nacht der Tracht. Den Stefan kenne ich seit 1992. Und zwar, wir waren die erste, also Angermeier war die erste Firma überhaupt, die auf der Wiesn, von der Wiesn gesendet hat, mit Stefan Schneider und Radio Energy war das damals. Und da haben wir uns eigentlich sehr gut verstanden immer. Und da waren übrigens auch viele von 60, kam in neuen Sinn, der Horst Held damals, der Stavage und so weiter, die waren da auch öfters zu Gast. Und so kam eigentlich die Verbindung, die wurde dann immer stärker. Und dann haben wir ja auch angefangen, im Stadion uns zu zeigen, ja. Und diese Gangway, die war ja auch ziemlich bekannt, also die war ja die Angermeier Gangway im Olympiastadion, also alles im Löwenblau. Und da konnte man, da die Spieler ja doch ziemlich weit von den Fans weg sind im Olympiastadion, haben wir die durch diese Gangway einfach ein bisschen näher an die Fans gebracht. Und das waren also wunderschöne Bilder, also gerade wenn man gewonnen hat, ich kann mir noch singen, wo sie Borussia Dortmund geschlagen haben und so, und da gehen die Spieler nach vorne und die Fans jubeln dann dazu. Also das war eine schöne Geschichte, ja, mit der Gangway. Und das hat sich halt dann so fortgesetzt und kurze Zeit später, ich glaube 2 Jahre später, haben wir dann angefangen, diesen Löwen-Countdown zu machen. Das waren im Olympiastadion 90 Minuten vor Beginn der Spiele. Da hat dann der Stefan eben ein Unterhaltungsprogramm gemacht und wir haben eben da ein bisschen mitgewirkt. Und das ging eigentlich sehr lang und es war eigentlich sehr erfolgreich.
Das, was ihr da draußen nicht sehen könnt, aber wir sitzen ja hier in der Küche der Filiale in der Landsberger Straße und Axel hat hier tatsächlich für diesen Termin 3-4 Bilder rausgekramt und eines ist von Stefan original unterschrieben mit einer Anzeigetafel im Olympiastadion. Angermeier präsentiert eben den Löwen-Counter und die Aufwärmphase. Das belegt das, was du gerade gesagt hast. Und die Gangway, ja, auch im Podcast von Stefan Schneider eben,
ja, klar,
nachzuhören.
Das war alles mit Stefan eigentlich. Und ja, das ging ja dann ewig weiter. Seit der Zeit waren wir ja immer dabei. Also dieses Gewinnspiel Krach die Lederne haben wir ja immer gemacht. Genau. Und irgendwann war es eben so weit, dass man gesagt hat, ja, Löwen brauchen jemand, der sie mit Lederhosen und so weiter einkleidet, ja. Und die frühere Firma hat, glaube ich, aufgehört. Auf jeden Fall sind wir dann ins Spiel gekommen und da haben wir also dann diese Löwenhose kreiert mit dem Logo der Löwen, ja, mit dem Latz innen drin, Münchens große Liebe, hinten im Bund war ja auch noch eine Aufschrift. Also wir sind ja eigentlich der einzige Verein, der eine Tracht hat, wo die also echt sozusagen auf sie abgestimmt ist. Also mit Logo, mit allem, ja. Und das ist eine schöne Sache und ich muss ja sagen, die Fans von 1860 nehmen diese Hose eigentlich auch sehr gerne an, weil wir verkaufen die ja auch im Laden. Und also ich muss sagen, das war eine sehr schöne Idee. Und die Trachteneinkleidung haben wir ja vorher schon gehabt mit den Löwen. Das ist also immer so ein Höhepunkt hier.
Absolut. Die Lederhose ist ein Traum. Du hast ja schon zwei, drei Details genannt. Einmal Löwe, immer Löwe ist auch innen
drin,
aufgeschrieben. Ja. Genau. Und natürlich auf den beiden Oberschenkeln zwei Silberlöwen, die da natürlich auch die Möglichkeit, beziehungsweise die den Löwen natürlich auch nach außen hin sichtbar machen. Also eine tolle Sache. Weißt du, seit wann es die gibt? 5, 6 Jahre, aber mit Sicherheit schon.
Ich glaube, seit 7 Jahren kann das sein.
Ja. Kommt hin, könnte hinkommen.
Ja.
Und das Schöne ist, du bist am Samstag im Stadion. Gegen Zwickau bist du im Stadion, denn ihr habt einen der Preise für die Löwenherz-Verlosung gestiftet. Ihr stattet einen Gewinner, eine Gewinnerin aus mit einem Trachtenset von Angermeier eben mit eben dieser Löwenlederhose.
Ja, das sind, ich meine, das sind ja diese Fans, die ja dabei sind bei der Auslosung, die also wirklich ganz toll reagiert haben, die eben gekauft haben, Dauerkarten, obwohl sie genau damit gerechnet haben, dass sie weniger sehen und sie wollten auch nichts zurück und ich finde, die gehören einfach belohnt. Und wir stiften jetzt so ein totales Outfit, also Lederhose, Hemd, Weste, Strümpfe, also alles, was eben dazugehört, ja. Und ich darf ja dann auf dem Spielfeld sein im Grünwalder Stadion. Das ist ja wunderschön.
Direkt vor der Westkurve, direkt vor den Fans, genau. Bastian Schech, der neue Stadionsprecher, wird dich da am Samstag in der Halbzeit interviewen. Und dann sind wir mal gespannt, wen du ziehst. Gibt es sicherlich auch bei dir im Unternehmen, ihr habt ja 60 Mitarbeiter knapp, gibt es ja sicherlich auch den ein oder anderen Löwenfan. Vielleicht ziehst du ja einen Mitarbeiter von dir.
Na, das hoffe ich nicht, weil dann heißt es gleich Schiebung, das wollen wir nicht. Nee, das. Aber es wär theoretisch möglich, ja. Aber wir haben schon gesagt, wenn es soweit ist, dann werfen wir den Zettel wieder rein.
Das ist sehr, sehr fair. Und im zweiten Spiel der Wiesen, der imaginären Wiesen, sage ich mal, gegen Berlin, da gibt es dann wieder, da können sich die Löwenfans wieder auf das, ja, eigentlich schon, ja, traditionelle krachtilederne Gewinnspiel freuen.
Ja, das ist eigentlich, ein beliebtes Spiel. Also, wenn man trifft, ja.
Nee, also das sind tolle Aktivierungen, die wir da einfach gemeinsam noch haben und ist, glaube ich, auch wirklich in der Zeit, in der aktuellen Phase sehr, sehr wichtig. Und wir sind letztes Jahr, Partner ist ja in guten wie in schlechten Zeiten. Ihr seid uns in Phasen treu gewesen, in denen es vielleicht bei uns nicht ganz so super lief. Und aktuell Corona, die Corona-Pandemie, die Ausfälle der Volksfeste wird euch sicherlich ebenfalls sehr hart getroffen haben. Und da sind wir natürlich auch für euch da und nehmen euch mit Aktionen mit, damit ihr im Gespräch bleibt und weiterhin Löwenlederhosen verkauft.
Das lieb, ja. Nein, die Pandemie hat uns natürlich bös geschadet, klar. Wir haben also bis zu 80% Umsatzverluste erlitten letztes Jahr. Dieses Jahr ist ja unmerklich besser, ja. Die Feste, die ziehen uns einfach rein. Das können wir nichts machen. Das ist halt so, ja. Und das müssen wir überstehen und wir haben trotzdem letztes Jahr eigentlich nicht aufgegeben. Wir haben also weiter mit euch, wie sagt man denn da schön, kooperiert, oder? Ja, wir sind einfach gute Partner. Das ist ein extrem freundschaftliches Verhältnis. Man kennt die Leute und wenn man irgendwas will, das geht auf Zuruf. Das ist eine schöne Geschichte, ja. Und ich muss schon sagen, das ist einfach freundschaftlich.
Im letzten Jahr haben wir im Marketing uns überlegt, lasst doch alle Löwenfans aufrufen, in dieser 14-16-tägigen Zeit des eigentlichen Oktoberfests Tracht zu tragen. Wir haben dazu aufgerufen, alle Fans sollen in der Zeit Tracht tragen. Und ich glaube, jeden Tag ein Outfit präsentiert. Spieler haben das dann verschieden kombiniert. Immer die Löwenlederhose und dann mal ein weißes T-Shirt mit weißen Sneakers, mal die Haferlschuhe, mal vielleicht ein Trikot und haben dann eigentlich in verschiedenen Berufsgruppen, also Fußballer, die Trainer, dann auch mal die Funktionäre, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle dann fotografiert, immer 4 aneinander und das Outfit wählen lassen und haben so eigentlich rund um die gesamte Wiesenzeit immer versucht, Tracht zu demonstrieren und Tracht zu zeigen. Wir haben das damals die weiß-blauen Trachtenwochen genannt.
Wir haben ja auch zusammen ein Band gemacht, ja, ein Lederband, genau. Zusammenhäuten. Gell? Und das lief, glaube ich, ganz gut. War eine schöne Aktion. Und so sieht man, dass man eigentlich auch immer überlegt, was können wir denn eigentlich zusammen machen. Und wir haben sowohl 1860 als auch Angermayer hat halt trotzdem immer noch große Anforderungen. Und es ändert sich eben sehr viel. Ich kann auch vor, weil du sagst, ihr könnt ja stolz sein auf eure Leistung. Das heißt aber nicht, dass du da ausruhen kannst, ja, oder ausruhen darfst, weil dann ist es ganz schnell weg. Ja. Das heißt, du musst immer neu überlegen, neue Sachen bringen. Und das geht eigentlich bei euch ja eigentlich auch. Und ich meine, man sieht es ja auch, wie es bei 1860 das aufwärts geht. Das ist wirklich eine schöne Entwicklung. Und da muss ich also... Auch der Trainer, naja, jetzt fange ich gar nicht an mit den Sachen. Das,
doch,
der
klar.
Herr Kölner ist ein toller Mensch, ja. Und also das, was ich von ihm weiß, oder ich habe ihn ja kennengelernt, also es tut sich sehr viel bei 60, auch jetzt mit der Alm, mit dem neuen Wirt, den Kutschacher, den kennt man ja auch sehr gut. Und das ist einfach schön, es spielt nach und nach, Step by Step, wird es immer besser, finde ich.
Absolut, und deswegen gibt es dieses Jahr auch wieder dieses Jahr eigentlich die erste 60er-Wiesen. 4 Tage lang sind wir in der 60er-Alm mit musikalischem Angebot und natürlich auch zünftigem kulinarischen Angebot eben vertreten. Und da wird sicherlich auch wieder die Lederhose aus dem Schrank rausgeholt. Also auch das bei den Löwen, wie du gerade gesagt hast, da passiert was, auch in der Trachtenzeit. Mhm. Wie sieht denn eigentlich eine grundsätzliche Kollektion aus? Also Modegeschäft, Modehandel, da wird doch wahrscheinlich schon ein Jahr vorher geplant, oder? Wie ist denn so ein Produktionsablauf? Das würde mich noch interessieren.
Ja, du bist ganz nahe dran mit dem Jahr, das ist ungefähr richtig, ja. Du im Prinzip nach einer gewissen Saison, jetzt nehmen wir mal die Wiesensaison, ja, da fängst du eigentlich schon gleich wieder neu zu denken an. Du überlegst, was ist neu, was ist gefragt. Man ist ja auch immer am Ohr des Konsumenten, des Kunden. Was hat der verlangt, was wir vielleicht nicht in der Form hatten und so weiter und so fort. Und dann überlegt man sich eben gewisse Dinge. Man geht auch auf Stoffmessen, wo man sich inspirieren lässt und sagt, das wäre ein schöner Stoff für einen Dirndl beispielsweise. Und so geht es nach und nach, dann macht man neue Modelle. Wenn man diese Musterteile, die neuen Stoffmusterteile hat, dann werden neue Modelle gemacht. Die werden dann wieder begutachtet und dann sagt man, ja doch, das ist vielleicht zu heftig, diese Farbe. Nee, das nehmen wir mal anders. Da müssen wir vielleicht andere Knöpfe drauf haben und so weiter. Also das ist ein stetiges Arbeiten. Und wir haben das also mit unseren Leuten, also wir sind eigentlich zu viert in dieser Kreativgruppe drin und wir tauschen uns halt laufend aus mit der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite haben wir sogar auch Designer, die sagen wir, in der Mode sehr stark sind, die haben wir dann gewonnen, dass die mal mit uns zusammen eine Kollektion machen, eben aus einer ganz anderen Richtung. Ich meine, wir sind ja rein Trachtenrichtung und die anderen sehen das ja anders. Ja. Die sind ja in der reinen Mode zu Hause. Und so haben wir eben sehr viele Anregungen aus der Mode und versuchen die auch umzusetzen dann. Ja. Also wir haben eine insgesamt sehr modische Trachtenkollektion. Ja.
Und da ist die Vorlaufzeit circa ein Jahr. Wie lange dauert es denn eigentlich, eine Lederhose zu auch produzieren?
Ja, die Produktion einer Lederhose, die dauert jetzt nicht ein Jahr. Ich dachte jetzt nur, von der Idee bis zur Fertigstellung brauchst du ungefähr ein Jahr.
Ja, das habe ich verstanden, ja.
Jetzt bei der Lederhose ist es so, du musst eben zuerst mal Leder haben, ja. Du musst die Gerber, die du hast, da musst du eben bestellen. Die brauchen also mindestens 6, 8 Wochen, bis das Leder dann da ist. Oft ist es aber nicht so, wie du es wolltest. Und wir haben ja auch sehr nachhaltige Produkte, also auch im Lederbereich, also total chromfrei und also wir waren wirklich die erste Firma, die also auf Nachhaltigkeit im Trachtenbereich sehr stark Wert gelegt hat. Und da dauert es dann auch ein bisschen länger, weil natürlich, wenn ich viel Chemie reinhaue, dann geht es schneller, ja, sagen wir mal so. Und das wollen wir ja nicht. Und dann kommt es von der Gerberei. Und wenn du dann deinen Schnitt, der ja parallel herstellst, aber der Lederhosenschnitt oder der Dirndlschnitt, der muss ja dann je nach Form wieder geändert werden. Und dann, ja, dann dauert es nochmal 4 Wochen, sagen wir mal so. Und dann kannst du davon ausgehen, dass die Hose einigermaßen fertig ist. Also du kannst 3 Monate, kannst du sagen, hast du schon eine Lederhose. Vor allem, wenn du, wie die Löwenhose, wenn der Schnitt fertig ist, wenn alles fertig ist, dann weiß man ja in der Produktion genau, wie die aussieht. Dann kann ja eigentlich nichts schieflaufen, ja.
Dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht für nächstes Jahr nochmal die Kollektion ein wenig erweitern. Ich meine, da laufen vielleicht schon die ein oder anderen Gespräche. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Nein. Wäre natürlich schön, wenn wir da die Kollektion rund um die Lederhose noch ein bisschen ausweiten würden.
Ja, doch. Wir haben ja schon ein bisschen was angedacht und schauen wir mal.
Lassen wir die Löwenfans im Dunkeln und sich überraschen für dann nächstes Jahr, wenn es wieder eine Wiesn gibt. Gehst du davon aus, oder?
Ich gehe voll davon aus, ja. Ist ja nicht nur so, dass wir drunter leiden, dass wenig los ist, dass die Wiesn ausfällt, sondern ist ja ganz München leidet ja drunter. Die Taxifahrer, die Hotels, die Gastronomie, auch die Stadt, da fehlen ja diese Gewerbesteuern. Also ich glaube schon, dass jeder viel dafür tut, dass sie wieder stattfinden wird.
Das hoffen wir natürlich auch. Und du hast, glaube ich, letztes Jahr eine Art Brandbrief an den Ministerpräsidenten geschrieben, richtig?
Richtig.
Rettet die Branche.
Ja, so ungefähr. Nein, ich habe ihn einfach aufgerufen und gebeten, dass er eben auch sagt, Leute, wir haben keine Wiesn, aber ihr tragt jetzt einfach mal 16 Tage Wiesn. Ja? Und ja, du kriegst immer sehr, sehr nette Antwortschreiben und das war's dann, ja.
Ja, wir hoffen, dass die Wiesn nächstes Jahr wieder da ist, wir alle. Das gehört ja irgendwie zu München dazu und es ist sehr, sehr schade, dass es jetzt 2 Jahre leider ausfallen musste. Sicherlich zu Recht, wahrscheinlich zu Recht, auch wenn wir mit dem Impfen ganz gut vorangeschritten sind. Du bist ja auch schon doppelt geimpft. Das ist natürlich, macht natürlich vieles leichter und man ist da eine Art Vorbildfunktion natürlich auch. Kommen wir auf dich nochmal zuletzt. Letzter Themenblock. Wir haben ganz am Anfang über dich als Mensch privat gesprochen. Jetzt geht es vielleicht noch mal ein bisschen ins Private. Was machst du denn, wenn du nicht hier am Arbeiten bist? Wie genießt du mal möglicherweise, wenn es sowas überhaupt gibt, ein freies Wochenende?
Dann arbeite ich zu Hause, weil da habe ich nämlich 2 Büros. Nein.
Zu Hause ist wo? Also, ist es eher die Stadtwohnung, das Stadthaus oder ist es außerhalb?
Nein, ich wohne in München. Ja. Und ich würde sagen, ich arbeite eigentlich trotzdem sehr viel. Auch von zu Hause aus. Was mache ich sonst? Ich spreche eigentlich ungern über mich selber. Also ich bin zum Beispiel im Winter begeisterter Skifahrer, aber auch das ist ja wiederum ausgefallen heuer. Ja. Ich habe sogar eine Saisonkarte gehabt,
okay.
Die ich nicht nutzen durfte. Ja. Mit Sport ist es eben auch nicht mehr so, da brauchst du einfach ein bisschen mehr Zeit. Ich gehe sehr, sehr viel auf Veranstaltungen, sowohl auf eigene als auch auf, wo ich eingeladen bin. Ich gehe sehr gern essen, auch trinken.
Gehört ja auch dazu.
Ich gehe natürlich gern ins Stadion. Ich lese auch. Sehr gerne, wenn ich dazukomme, was ich aber nie schaffe, es sei denn, ich bin in meinem Urlaub und dann komme ich dazu, da habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Ist schwierig, wenn man sich selber beschreiben soll. Frag einfach nochmal.
Bist du dann eher der Leser einer Biografie oder Sachbücher oder Romane oder Krimis?
Ach, quer durch, was man jetzt gerade als interessant erachtet. Krimi ganz gerne. Ich habe so ein paar, paar Lieblingsautoren wie den Suter, den Schweizer. Den Walzer mochte ich sehr gern. Inzwischen ist er ein bisschen anstrengend geworden. Aber ich habe schon ein paar Lieblinge bei den Autoren, ja.
Wie viele Tage Urlaub, weil du gerade Urlaub angesprochen hast, gönnt sich denn der Chef?
Zu wenig. Ja, nein, das ist auch wieder so eine Sache. Man verbindet dann diesen Urlaub immer mit Arbeit, ja. Dass man da und da vielleicht eine neue Produktionsstelle anschaut oder sonst was. Also das, aber ich nehme inzwischen ein bisschen mehr Urlaub wie früher. Früher gab es also so gut wie gar keinen. Aber heuer habe ich schon einigen Urlaub. Also so im Jahr über, schätze ich mal, schaffe ich gut 3 Wochen. Ja, glaube ich schon.
Und wo geht's dann hin? Ist das eher der Strandurlaub oder was ganz Exotisches?
Also, wie gesagt, im Winter natürlich Berge, ist ja klar. Und im Sommer, während des Sommers, kann ich ja nicht in Urlaub. Das geht ja nicht. August, September, Oktober, keine Chance, weil da haben wir einfach zu viel Arbeit. Und dann muss ich natürlich in fremde Länder, wenn ich die Sonne haben will. Und also ich bin ehrlich gesagt, auf den Malediven war ich schon etliche Male, weil die Möglichkeiten zum Tauchen oder zum Schnorcheln sind da eben sehr gut, ja. Und ja, sonst, ich meine, ich liebe Italien, ich komme bloß zu wenig hin, ja.
Bist du ein Taucher? Also weil du gerade Tauchen angesprochen hast? Ist das eine Leidenschaft von dir?
Nee, da bin ich nicht so gut. Ich atme zu schnell, also deswegen bin ich immer der Erste, der nach oben geht, ja. Nein, aber es ist eine wunderschöne Geschichte da unten. Also mir reicht inzwischen ja auch Schnorcheln. Also gerade dort, wo es noch Korallen gibt, wo es sehr viele Fische gibt, sorry. Da kann ich mich stundenlang unter Wasser aufhalten, ja.
Ich wollte gerade fragen, gibt es denn etwas, was dich tatsächlich fasziniert oder begeistert? Ob das jetzt Eindrücke sind wie unter Wasser oder vielleicht auch andere Kulturen? Gibt es da was?
Ja, ich bin, sagen wir so, ich bin sehr interessiert an Neuem, auch an anderen Kulturen. Deswegen habe ich eigentlich noch nie eine Pauschalreise gebucht, sondern wenn ich es schaffe, dann wegzukommen, dann bereite ich mir also schon vor, dass ich einfach die Kultur ein bisschen entdecke. Ich versuche auch immer ein bisschen die Sprache vorher mir einzuverleiben, was natürlich die Zeit nicht reicht, aber ich möchte zumindest Grüß Gott, auf Wiedersehen und Danke oder sonst was sagen können und Essen bestellen vor allem. Also ich bereite mich sehr, sehr stark vor auf solche Reisen. Ob das jetzt in Südamerika war oder sagen wir mal, ich hatte letztes Jahr die Idee, das heißt, es war schon ziemlich fortgeschritten, nach Kolumbien. Das wollte ich einfach mal sehen. Dann hätte ich den Weg über Peru geschafft, Machu Picchu und so weiter. Ja. Das war eine wunderbare Reise. Und dann kam Corona, ja, und dann. Aber die Unterlagen habe ich noch und ich glaube, das mache ich garantiert nochmal. Weil das ist einfach faszinierend dort.
Ich wollte gerade sagen, es ist faszinierend, dass du genau sowas auch noch dich dafür interessierst und sowas erleben möchtest, aber das ist genau richtig.
Ja, und dann, ja, das lenkt halt dann auch total ab und ich meine, ich kenne ja doch ein bisschen was, aber ich möchte halt immer gern was Neues erleben, ja. Was Neues entdecken. Es gibt so viele wunderschöne Sachen auf der Welt, wo ich noch nicht war, wo ich noch nicht entdeckt habe. Müsste, glaube ich, 500 Jahre alt werden, um das zu schaffen.
Jetzt hast du eins gesagt, Kolumbien, Machu Picchu. Was sind denn noch 2, 3 Reiseziele, wo man dich in den nächsten 5 Jahren sieht?
Ja, noch sieht man mich ja nicht. Das ist ja nur im Kopf. Wie sagt Andre Heller, die richtigen Abenteuer sind im Kopf, ja. Ja, also Argentinien, Brasilien, diese Länder, die finde ich auch sehr interessant, weil es ganz andere Mentalitäten auch gibt. Ja, Uruguay, das sind einfach Sachen, ich meine, ich vermische das halt und dann würde ich sagen, ich habe 2 Wochen Zeit oder zweieinhalb Wochen, wenn es geht, ja. Und dann versuche ich eben 3-4 Länder anzusteuern, aber ich tue nur ungefähr das Planen, ja. Also ich bin jetzt keiner, der 14 Tage das Hotel bucht oder sonst was. Und ich kann auch nicht nur am Strand rumliegen. Das ist schön, mal ein paar Tage und mit 2 Büchern, und aber dann möchte ich mal wieder was erleben. Ich möchte was sehen, ich möchte fremde Kulturen eben auch sehen.
Beste Einstellung, die man haben kann. Kann ich nicht weiter hinzufügen.
Bist du ähnlich gelagert, oder?
Auf jeden Fall. Also schön. Auch ich durfte sicherlich einige tolle Länder sehen. Afrika, tatsächlich Südafrika, Safari ist immer eine Reise wert. Fantastisch.
Das habe ich auch mal mitmachen dürfen, ja. In Uganda, weil eine Verwandte von mir, die lebte damals dort in Uganda, und das war eine wunderschöne Tour, muss ich sagen. Also selber organisiert von ihr. Und also es ist, wie gesagt, es ist so viel Schönes auf der Welt. Ich war vor 4 Jahren mal in Island oben, weil da mein Patenkind, der war dort Leichenaufschneider, also der Arzt, der erste dort. Und das sind wunderschöne Länder einfach. Du erlebst so viel, das gibt es halt bei uns nicht, ja.
Das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Island sicherlich auch noch auf der Reiseliste ganz weit oben. Wir kommen zum Ende, würde ich sagen. Oder?
Ja, jetzt haben wir verdammt viel über Reisen, die wir zum Teil nicht gemacht haben, geredet. Ja.
Ich habe tatsächlich noch ein Thema im Kopf gehabt, wo ich noch überleiten wollte. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Reisen gesprochen, aber ein Thema noch. Ich habe dich angekündigt als der Chef und das Gesicht von Trachten Angermeyer. Tatsächlich bist du geschäftsführender Gesellschafter. Erzähl doch mal noch zum Abschluss, was sind denn eigentlich deine Aufgaben? Du hast auch im Laufe des Gesprächs schon gesagt, du bist in der Kreativgruppe von 4 Personen, was die Kollektion betrifft. Natürlich bist du derjenige, bei dem alles zusammenführt und auch das Gesicht von Angermeyer in München, in der Gesellschaft. Wie kann man denn deinen Arbeitstag so sich vorstellen?
Also ich würde zum Beispiel ohne meine Mitarbeiter ginge das ja gar nicht, was ich da mache, ja. Und die Aline haben wir vorher schon erwähnt, aber ich habe auch noch andere sehr fähige Leute. Meine Tochter ist ja auch mit in der Geschäftsführung, die Nina, die nimmt mir extrem viel ab, muss ich sagen. Gerade so, sage mal, Alltägliches, wo auch sehr zeitaufwendig ist, solche Dinge, da bin ich eigentlich ziemlich entlastet inzwischen, ja. Und ich denke mir halt immer ein paar Sachen aus, ein paar neue Sachen. Ich bin sicher viel in der Planung drin. Finanzierung und sowas, sind also meine Themen auch. Veranstaltungen. Aber ja, wir sind ein Team und eigentlich macht jeder ein bisschen was vom anderen also mit, ja.
Das hört sich doch sehr gut an. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte vorhin.
Okay.
Wenn du auf Reisen bist, ist deine Lederhose mit im Gepäck? Stichwort Markenbotschafter.
In der Regel ja. Und ich war jetzt wieder auf Hochzeit in Frankreich. Da habe ich ein Patenkind und war natürlich mit Lederhose, klar.
Gibt es dann schöne Urlaubsfotos auf den Malediven, Achseln und Mund in Lederhose am Strand oder
ja, gut,
auf dem Berg?
Also jetzt sagen wir mal so, Malediven ist vielleicht nicht der richtige Spot, da ist einfach sehr heiß und da ist man eigentlich ja auch relativ allein dort auf diesen Inseln. Ja, das ist ich finde, da stehst du auf, gehst zum Frühstück und dann fängst du an irgendwie zu überlegen, ob du jetzt tauchen gehst oder ob du schnorcheln gehst, und das Leben ist ja ganz anders. Und also da muss ich jetzt sagen, in dem Moment brauche ich keine Lederhose. Das ist eigentlich fast zu warm dort. Ja.
Okay, Island wäre noch, oder wenn du vielleicht mal in den USA, in New York irgendwie auf der Straße gewesen bist, gibt es da vielleicht ein Erlebnis, jetzt wirklich zum allerletzten, zum Abschluss, gibt es vielleicht ein Erlebnis, wo du auch kurios mal gefragt wurdest? Im Ausland wird man dich vielleicht jetzt nicht so präsent vor Augen haben, wie jetzt in München, wenn man dich in der Stadt sieht. Gibt es da vielleicht jemanden, der dich auch einfach angesprochen hat und dich mal gefragt hat, was ist das eigentlich, was du da trägst?
Ja, das gibt schon, ja. Also du wirst dann schon angeschaut. Ich meine, wenn heute einer bei uns rumläuft, exotisch, dann denkst du ja vielleicht auch, was trägt er jetzt gerade, was ist denn das für eine Tracht oder sonst wie. Und also das passiert öfters, ja. Aber wenn du zum Beispiel nach Italien gehst, die sind ja eigentlich schon daran gewöhnt, also dass man Lederhosen hat, ja. Und aber sagen wir mal, ein richtig ulkiges Fragen habe ich eigentlich nicht gehabt. Das war eigentlich mehr alles interessiert. Das sagt, oh, was ist das? Und so weiter und so fort. Amis lieben ja Lederhosen wahnsinnig, also lieben Tracht, ja. Also, wobei ich sagen muss, ich war noch nie in Amerika.
Noch nie in Amerika? Nee. Das steht quasi auch noch auf der Bucketliste. Ja. Oder reizt sich gar nicht?
Ich weiß nicht, nicht so arg, glaube ich.
Okay. Da fällt mir wieder ein ganz, ganz berühmtes Zitat aus dem Löwen-Podcast mit Stefan Schneider ein, ja, der gesagt hat, was will ich in Miami, wenn die Löwen am Samstag im Stadion sind, dann muss ich da sein.
Ja, das Stefan. Ja, das war, Stefan ist ein toller Kerl. Auch ein unheimlich lieber Freund. Also wir sind schon ewig, ich habe es ja gesagt, ewig befreundet, und das hält auch weiterhin an, egal ob er jetzt Stadionsprecher ist oder nicht. Das hat ja damit nichts zu tun. Also, der besucht mich also immer wieder mal, und also wir tauschen uns einmal in der Woche fast immer aus, ja, am Telefon und so. Das ist eine schöne Sache, und sein Nachfolger ist ja auch ein lieber Kerl, der Basti Schecht, und der ist übrigens auch mit uns zusammen, macht er schon jahrelang Musik bei der Bernhammer Trachtennacht. Und ja, wir sind irgendwie Familie.
Absolut, das ist das beste Schlusswort. Wir sind alle eine Familie, die Löwenfamilie. Herzlichen Dank, Axel, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dich und dein Unternehmen zu sprechen. Das hat mir wirklich fantastisch viel Spaß gemacht. War echt ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ja, das kann ich auch nur sagen. Vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, alles Gute für das nächste Spiel, sage ich dir jetzt gleich.
Wo wir dich ja dann sehen, ja, werden. Da kannst du aktiv die Daumen drücken. Ja. Da freuen wir uns drauf. Das war nun schon die 74. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute Dr. Axel Munz von unserem Löwenpartner Anger Meyer. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen interessanten Menschen mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wir sagen Servus.
Servus miteinander.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.